ARD Sounds.
Mein Gast heute ist der Multi-Perkussionist Alexei Gerassimets. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Mit Black Mountain, Alexei, erscheint bei Burning Classics Ihr erstes Album mit eigenen Kompositionen für Schlaginstrumente und Orchester. Und dabei tragen Ihre Werke sehr poetische Titel, wie etwa Flower in the Wind oder Black Mountain, Water Cycle. Denken Sie beim Komponieren eher rhythmisch, klanglich oder sogar visuell?
Visuell denke ich nicht, rhythmisch und klanglich sehr. Das passiert aber sehr unbewusst. Also ich folge eigentlich beim Komponieren öfter einem Gefühl, also einem Ausdruck, den ich entweder im Kopf habe oder unter meinen Fingern auf dem Instrument.
Black Mountain ist zugleich der Titel des Albums, habe ich gesagt. Wofür steht dieser schwarze Berg? Ist das eher metaphorisch gesehen oder gleicht jede CD, jedes Projekt einer Bergbesteigung?
Beides mehr oder weniger richtig. Also es war keine bewusste Entscheidung, dieser Titel, sondern es war ein Gefühl oder ein Bild, was während dieses Projektes in mir aufgestiegen ist. Man muss dazu sagen, dass diese Platte ist entstanden aus zwei Konzerten mit der NDR Radiophilharmonie. Die sind vor einiger Zeit auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich Lust habe, mit denen zwei Konzerte zu spielen. Und ich darf das Programm komplett gestalten. Das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise als Schlagzeugsolist oder als Solist mit einem klassischen Sinfonieorchester Konzert bekommst du in der ersten Hälfte kannst du dein Solokonzert spielen und in der zweiten Hälfte spielt das Orchester seine Sinfonie. Und dass du den ganzen Abend gestalten darfst, ist sehr ungewöhnlich und das war für mich super, super spannend und ich war ganz aufgeregt und dann im nächsten Moment ist mir aber das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ne? Mit so viel Freiheit erstmal umgehen, ist gar nicht so leicht. Und am Ende habe ich meinen Kindheitstraum eigentlich so ein bisschen erfüllt, also für Sinfonieorchester schreiben, das wollte ich schon immer mal. Ich habe bisher komponiert viel für Schlagzeug und auch für Schlagzeug und Klavier, Schlagzeug und Streicher.
Also immer kleinere Besetzungen.
Genau, aber nie für Orchester und das ist richtig schwer. 100 Mann oder Frau, dieses ganze Puzzle, dass das gut zusammenklingt, ist nicht so leicht und ich habe mir Hilfe geholt. Also ich hatte jemanden dabei, Gordon Hamilton heißt der Mensch, der inzwischen auch ein guter Freund ist.
Der auch geleitet hat.
Genau, der auch dirigiert. Richtig, ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler in diesem ganzen Projekt war. Und ja, und dann fing ich an zu komponieren. Und das war ein Wechselbad der Gefühle. Also zwischendurch ist dieses Bild von einem Black Mountain, ich glaube, das kennt vielleicht jeder so ein bisschen. Ne? Also wie so ein schwarzer Berg vor einem aufragt. Und es kann sehr widersprüchliche Gefühle auslösen. Es kann einen so erdrücken und erschlagen. Oder es fühlt
man geht's
sich,
an.
Oder man geht's an, richtig. Es fühlt sich an wie eine Herausforderung und man denkt so, ach, jetzt packe ich mir noch mein Käsebrot und dann gehen wir die Bergbesteigung und ich freue mich schon auf die gute Luft da oben.
Sie haben es gesagt, es sind Live-Mitschnitten und ein Werk, was ich vorhin genannt habe, ist Water Cycle und bei dem ist mir beim Hören eigentlich deutlich geworden, wie sehr Ihre Musik vom Moment lebt, vom Sehen, vom Raum, von der Bewegung auch. Sie haben das Schmelzen von Eis bewusst mit hineinkomponiert. Also Wasser tropft und bahnt sich seinen Weg. Manchmal wird sogar auch das Publikum Teil des Geschehens. Auf einer CD minimiert sich dies. Die körperliche, visuelle Dimension, die verschwindet ja. Wenn Sie komponieren, denken Sie dabei auch diese Reduktion mit?
Wenn ich eine CD produziere, dann ja.
Aber beim Komponieren war Ihnen jetzt nicht bewusst, das ist jetzt nicht nur zum Sehen, sondern das soll auch zum Hören sein, also wo das visuelle Moment fehlt.
Nein, da habe ich keine Sekunde dran gedacht, weil ich glaube, echte gute Kunst entsteht nur, wenn der Betrachter nicht in Betracht gezogen wird. Also das heißt, ich mache die Musik, ohne ans Publikum zu denken und das ist ganz wichtig. Weil es muss echt sein, es muss ehrlich sein. Ich möchte niemandem gefallen. Ich muss riskieren, mit einer ehrlichen Musik zu provozieren oder vielleicht zu langweilen oder was auch immer. Und dann habe ich auch oft das Gefühl, dass ich gar nicht selber schreibe, sondern es schreibt.
Aus ihnen raus, ja?
Quasi. Richtig, ja.
Ein weiteres Stück ist Pia Sonor, ein Kunstwort. Darin geben Sie bewusst Raum auch für Improvisation. Ist Improvisation für Sie Freiheit oder eher eine andere Form von Disziplin?
Oh, sehr gute Frage. Es ist Freiheit, totale Freiheit. Und je mehr ich mich damit beschäftige und mein Wissen vertiefe, desto mehr verstehe ich, wie viel Disziplin dahinter steckt. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil als klassisch ausgebildeter Musiker, ich bin jetzt nicht klassisch ausgebildet, weil ich natürlich Schlagzeug spiele und sowieso viel Berührung habe mit allen möglichen Genres.
Sie arbeiten ja auch viel mit Jazzmusikern, mit Omar Klein, mit Michael Wolny.
Genau, und das ist ein großer Traum von mir schon immer gewesen, mit Jazzmusikern zu arbeiten. Ich hatte zuerst gedacht, das wäre die totale Freiheit. Ist es auch, es fühlt sich genauso an, wenn du ein Stück interpretierst, also du kannst frei sein, aber wenn du gut improvisierst, hast du trotzdem ähnliche Herausforderungen. Improvisieren ist ein bisschen wie Komponieren in Echtzeit. Und dazu brauchst du ein sehr, sehr gutes Wissen über Harmonie, über Strukturen, über Timing, weil das ja alles im Moment entsteht. Und das ist auch unendlich, was man da alles lernen kann. Aber das gehört zu meiner Position. Ich liebe das, diese neue Herausforderung suchen. Deshalb spiele ich auch Schlagzeug, weil das ist ein unbegrenztes Feld an Entdeckung für mich.
Schön, dass Sie es sagen, weil ich komme zu den, sage ich mal, Wurzeln. Sie stammen aus einer Musikerfamilie, auch Ihre Brüder sind Musiker, der eine ist Cellist, der andere Pianist. Da würde für die klassische Trio-Besetzung ja eigentlich nur noch die Geige fehlen. Aber, wie Sie schon sagten, die Wahl fiel bei Ihnen auf das Schlagzeug. Wie kam es dazu?
Mein Vater ist Trompeter bei den Essener Philharmonikern und hat mich, meine Geschwister ganz früh schon, also im Kindesalter, mitgenommen in Konzerte. Und ich mochte schon immer dramatische und laute Musik. Und ich habe schnell verstanden, wenn die Schlagzeuger hinten im Orchester, wenn die aufstehen, weil die sitzen ja die meiste Zeit, weil nichts passiert oder es ja, sehr ruhig ist. Ne?
Sie sind immer viel mit Zählen beschäftigt.
Genau, sehr viel mit Zählen. Aber wenn die aufstehen, dann wusste ich, gleich passiert was. Und ich weiß nicht, ob es das war, aber diese Faszination hat sich im Schlagzeug wiedergespiegelt. Und vielleicht, weil es auch aus dem Rahmen fällt, ich weiß es nicht. Es ist ein Instrument, was sehr verbindend ist, ne? In vielerlei Hinsicht. Jeder kann was mit Schlagzeug anfangen, egal welchen Alters oder welcher Musikgeschmack auch immer da dominant ist.
Wenn Sie das jetzt erzählen, Ihr Vater war Trompeter, wie gesagt, Ihre Brüder spielen, machen auch Musik. Wie kann man sich denn den musikalischen Alltag im Hause Gerasim jetzt vorstellen? Kamen davon überall Klänge? Wurde da auch viel gemeinsam musiziert?
Das war wie in einer Musikschule. Vom Keller bis zum Dachboden war in jedem Raum meistens Musik zu hören. Und wir haben viel zusammengespielt, natürlich. Weil Musik ein ganz natürlicher Aspekt des Umfeldes war. So wie sich unterhalten oder trinken oder essen. Und es war nie
also
die
war
Frage,
so ein Grundbedürfnis.
Richtig. Ja. Und es war nie die Frage, spielst du ein Instrument, ja, nein, sondern eher so, welches Instrument.
Ach toll.
Es wurde aber auch nie forciert, also das möchte ich auch so sagen. Es war immer freiwillig.
Als Schlagzeuger, da hat man ja eine eher begrenzte Auswahl, ich sag mal, an sogenannten klassischen Solokonzerten. Das Repertoire beginnt ja in der jüngeren Vergangenheit. War das für Sie mitunter frustrierend, nicht mit so einem klassischen Solokonzert zu brillieren?
Auch sehr gute Frage. Ja, vollkommen richtig. Wir haben gar nicht die Auswahl wie die Pianisten oder die Geiger. Genau, es gibt leider deswegen auch wenig gute Stücke, weil das Aufbauen eines Repertoires für Klavierkonzerte zum Beispiel ist auch ein Selektionsprozess. Also es wird ja nur ein Bruchteil von den Werken heutzutage gespielt, die in den letzten 100 Jahren geschrieben worden sind, weil eben die besten Stücke überdauern. Es wird aber auch ziemlich viel Mist geschrieben. Das bekommt man gar nicht so mit, aber ich kriege auch ziemlich viel Mist in die Hände. Und das ist auch okay, das ist völlig normal. Ne? Aber ich glaube, da kommt auch so mein Drang zum Komponieren her, weil ich in meiner musikalischen Laufbahn früh gemerkt habe, dass oft einfach Stücke fehlen oder Ausdrücke fehlen. Ich habe ein Instrument und beim Spielen kommen mir Ideen, Ausdrucksmöglichkeiten und ich merke, es gibt kein Stück dazu. Und so ging das Hand in Hand.
Heißt das, dass Sie deshalb mitunter Geräusche aus dem Alltag in Musik verwandeln? Das kann ja ein Drucker sein, das kann ein Haushaltsgerät sein oder eine Ampel. Nehmen Sie Alltagsgegenstände noch in Ihrer Funktion wahr oder hören Sie immer zuerst den Klang?
Nee, ich funktioniere schon relativ normal im Alltag.
Also es kommt nicht alles unter Ihre Finger, was irgendwo auf dem Tisch steht oder in der Gegend.
Nee, ich kann mich ganz gut kontrollieren. Aber es ist ein Aspekt, wo ich sensibel bin für Klänge, weil ich meinen Fokus unbewusst sehr früh dorthin bewegt habe oder der dahin gelenkt worden ist von was oder wem auch immer. Das heißt, ich horche auf, wenn ich spannende Klänge oder spannende Rhythmen höre. Das sind oft Maschinen. Mhm. Letztens bei uns zu Hause die Waschmaschine. Da lag die Wäsche in einer bestimmten Art und Weise mit Reißverschluss wahrscheinlich so, dass die sehr spannend, ja genau, gegenknallte und so sehr spannenden Rhythmus gemacht hat. Und dann habe ich mich dann eine Minute hingesetzt und zugehört. Das fand ich spannend.
Herrlich. Alexei Gerasim, jetzt ein Schlagzeuger ohne Rhythmusgefühl, das ist ja kaum denkbar. Wenn ich jetzt mal, ja, ganz plump gesagt, Ravels Bolero nehme, ja, 20 Minuten Ostinato auf der kleinen Trommel. Ist Rhythmus angeboren oder trainierbar?
Trainierbar.
Echt?
Hundertprozentig. Da gibt es sogar Studien drüber. Es gibt Studien darüber, dass Menschen in lateinamerikanischen Ländern, die mit lateinamerikanischer Volksmusik aufwachsen, die von der Struktur her rhythmisch komplexer ist als zum Beispiel europäische Volksmusik, dass diese Menschen ein grundsätzlich ein besseres Gefühl für Rhythmus haben. Und ich glaube nicht, dass es angeboren ist, sondern es ist tatsächlich was, was man lernen kann. Wenn es jetzt in die Exzellent-Bereich geht, ne, dann spielt natürlich Talent schon eine Rolle. Ich meine, das ist die ewige Streitfrage, ne? Wie viel Talent und wie viel Disziplin führen einen dazu, dass man in irgendetwas sehr, sehr gut wird. Am Ende ist es, glaube ich, eine Mischung, aber Rhythmus ist ganz klar auch lernbar oder vertiefbar, indem man rhythmisch komplexere Sachen hört.
Ihr Spiel, das umfasst ja tausende Bewegungsabläufe, verschiedene Schlägel, extreme Koordination, auch wenn man das so sieht, ein flinker Wechsel zu den Instrumenten. Ist man als Schlagwerker eher körperlich oder geistig gefördert oder eigentlich ist beides im Einklang?
Richtig, ist beides im Einklang. Es ist relativ genau die Mitte. Was vielleicht interessant ist, dass es viel auch um bewusst und unbewusst geht oder um Gedankenvorgänge oder abstraktes Denken und Flow-Gefühl. Weil am besten macht man Musik, wenn man nicht denkt. Das gilt eigentlich für alle komplexen Herausforderungen, Tätigkeiten. Das kennt eigentlich jeder Mensch. Ne? Wenn man im Flow ist, dann ist man einfach nur. Man stellt sich nicht in Frage. Man schweift mit den Gedanken nicht zu der To-Do-Liste hin, sondern in diesem Moment ist man ein großes Ganzes und das ist bei der Musik eigentlich ähnlich. Und der Körper hilft natürlich dabei. Ich weiß, dass mein Körper sehr, sehr wichtig ist für die Entstehung des Klanges, den ich mir vorstelle. Und deshalb weiß ich zum Beispiel an Konzerttagen, dass es für mich wichtig ist, dass ich gut mit meinem Körper verbunden bin, wenn das Sinn macht. Ne? Also wenn ich zu viel im Kopf, zu viel Gedanken wälze oder zu analytisch denke, ist es schwierig, Musik zu machen. Und es kann sein, dass es Tage gibt, wo das der Fall ist und dann versuche ich zurück zu meinem Körper zu finden, damit es da keine Barrieren gibt, sondern der Kommunikationsaustausch zwischen Kopf und Körper reibungslos funktioniert.
Ich habe ja auch das Gefühl, Bewegung ist ja auch Teil bei Ihnen der Musik, fast wie eine Choreografie.
Genau, ja, richtig. Und zwar, weil ich, wenn ich was Bestimmtes ausdrücken möchte, habe ich im Idealfall eine Idee, mit was für einem Gefühl ich diese Passage verbinden möchte. Und wenn ich das Gefühl klar habe, dann überträgt sich dieses Gefühl hoffentlich auf meine Bewegung. Ne, wenn ich zum Beispiel etwas weich verbinden spielen möchte, dann werden meine Bewegungen weich. Und das Schöne ist, dass es in beide Richtungen funktioniert. Also ich kann erst den Gedanken haben, ich möchte etwas weich spielen und dann werden meine Bewegungen weich. Oder die Bewegung wird weich und auf einmal wird die Musik weich und dann entsteht diese Idee in meinem Kopf, das ist ja jetzt gerade eine gute Entwicklung. Ich folge der Entwicklung mal. Also ein Konzert ist sehr komplex, weil ich bereite ein Konzert ja in der Regel sehr, sehr gut vor. Ich weiß ziemlich genau, was ich tue. Aber in dem Moment, wo das Konzert losgeht, muss ich eigentlich mental das alles über Bord werfen, weil ich muss in dem Moment gestalten. Wenn ich den Moment nicht gestalte, dann bin ich ja wie eine CD, die einfach was abspielt oder wie so ein Roboter. Jedes Konzert ist anders, die Akustik ist anders, die Menschen sind anders, die Atmosphäre in dem Raum
Das ist gerade das Schöne an Live-Konzerten.
Daher eben, und das ist das Besondere, ne? Es ist ein Moment, oder Konzerte ist die flüchtigste Kunstform. Ne? Also ich spiele die Musik und sie ist weg. Und deshalb ist sie so wertvoll.
Sie haben es gerade gesagt, ein Konzert ist sehr komplex, aber auch Ihr Instrumentarium ist sehr komplex. Sie sind Multiperkussionist, man soll das nicht verwechseln mit dem Wort Schlagzeuger. Was gehört alles zu Ihrem Instrumentarium oder ist man eigentlich je fertig mit diesen vielen Instrumenten? Da gehört ja so viel dazu, balinesische Gongs und afrikanische Trommeln.
Sie ja, richtig. Nee, das hört nicht auf und das ist also in der Art auf jeden Fall, wie ich Schlagzeug begreife und Schlagzeug liebe. Mhm. Also die Bezeichnung, die variieren, ob es jetzt Schlagzeuger, Schlagwerker oder Multiperkussionist heißt, da habe ich schon alles gehört und das ist auch völlig, völlig okay. Aber das stimmt schon, die Art und Weise, wie ich daran gehe, ist sehr variantenreich und das mag ich. Und das mag ich auch in dem Instrument, dass es eben nie aufhört, sondern es gibt immer wieder ein Instrument oder ein Gegenstand oder irgendwas zu entdecken. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Bereicherung im Leben, wenn man das leben kann. Diese Offenheit und die Neugier, offen zu sein für das, was kommt.
Das ist schön. Alexei Gerasimir, Sie sind gerade auf einer ausgedehnten Deutschland-Konzerttournee vom Norden mit Cuxhaven über Erfurt bis in den Süden, nach München, vom Westen mit Mönchengladbach bis nach Dresden. Reisen Sie mit Ihrem eigenen Equipment und kann man sich diesen Transport und Aufbau wie bei einem Rockkonzert vorstellen?
Ja, ich reise mit meinen eigenen Instrumenten. Mhm. Die passen in so einen kleinen Lastwagen rein. Mhm. Und das ist ein großer Aufwand, völlig richtig. Also solange ich in Europa um Deutschland herum unterwegs bin, in Asien oder Amerika wird es komplizierter. Da muss man sich das Equipment leihen. Aber die Logistik ist im Schlagzeugbereich immer ein großes Thema. Und ich habe das Glück, dass ich da sehr gute Unterstützung habe, ohne die es nicht funktionieren würde. Also es sind zwei Kollegen bei dieser Tour mit dabei, die sich um die Logistik kümmern. Und ohne die wäre die Tour nicht machbar. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wer kommt in Ihre Konzerte? Ich kann mir vorstellen, das sind ja vielleicht auch Menschen, die selten oder fast nie in ein klassisches Konzert gehen. Ist dem so? Und sehen Sie sich vielleicht auch als musikalischen Brückenbauer?
Das kann ich ganz klar in den Konzerten sehen. Und da würde ich jetzt gar nicht unbedingt mir den Orden anheften, sondern auch dem Instrument, weil jeder was mit Schlagzeug anfangen kann, sehe ich in meinen Konzerten schon überdurchschnittlich, würde ich sagen, alle Altersgruppen, also von dem Abonnementgänger in seinen 70ern bis zum 5-jährigen Jungen, der Schlagzeug begeistert ist oder Mädchen. Und es gibt auch die klassischen Konzertgänger und die Menschen, die noch nie im Konzerthaus waren, aber Lust auf Schlagzeug haben. Und das liebe ich an dem Schlagzeug. Es ist ein verbindendes Instrument, was über Genre hinaus Menschen aus den unterschiedlichsten Altersgruppen und sozialen Milieus begeistern kann.
Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg für Ihr Album Black Mountain und dann natürlich auch für die anstehenden Konzerte. Und danke für das Gespräch.
Ich danke, danke schön.
ARD Sounds.